Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak. Guten Morgen. Willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Heute mit folgenden Themen. Seelsorger für Nichtreligiöse. In der alten Elite-Universität Harvard ist der Kaplan und Humanist Greg Epstein für Studierende ohne religiöse Bindung da. Diese Stelle eines nicht-konfessionellen Seelsorgers wurde vor 50 Jahren eingerichtet. Und Juden im Widerstand. Anhand von Polizeitagebüchern und Gerichtsakten hat ein Historiker festgestellt, dass mehr Jüdinnen und Juden Widerstand gegen das NS-Regime geleistet haben, als bisher angenommen. Laut einer Umfrage des Pew Research Centers in Washington bezeichnen sich immer mehr Amerikaner als Non, das heißt nicht religiös. Das sind Menschen, die sich keiner Kirche und Religion angehörig fühlen. Sie können zum Beispiel Atheisten oder Agnostiker sein. Inzwischen sind es rund 28% und damit sind sie nach den Protestanten mit etwa 40% die zweitgrößte Gruppe in den USA. Viele der sogenannten Nons sind laut Umfrage jung, divers und gehören politisch eher dem linksliberalen Spektrum an. Das beschreibt ziemlich genau auch die Zielgruppe des Humanisten Greg Epstein, der jüdischer Herkunft ist. Er selbst ist Atheist und als Seelsorger ist er da für Studierende ohne religiöse Bindung an der Elite-Universität Harvard. Simon Berninger hat ihn getroffen.
Greg Epstein ist 47 Jahre alt, Atheist und arbeitet in einem ziemlich untypischen Beruf für einen nichtgläubigen Menschen. Epstein ist Kaplan an der Harvard University.
I work at Harvard University as the humanist chaplain, which is an English term for religious advisor typically.
Chaplain, das Wort ist ursprünglich ein kirchlicher Begriff. Hausgeistlicher würde es übersetzt wohl am besten treffen. Greg Epstein ist aber kein Geistlicher der Kirche, sondern Humanist. Und als solcher ist er eine Art Seelsorger für Studierende ohne religiöse Bindung. Sein Amtsvorgänger, der 1974 in Harvard als Humanist Chaplain begann, war ausgerechnet katholischer Priester.
His name was Tom Farrick.
Thomas Farrick wuchs in katholischen Waisenhäusern auf und hatte dort gute Erfahrungen mit der Kirche gemacht. Deshalb ist er später auch Priester geworden. Aber er war schwul und wurde dann, nach einiger Zeit als katholischer Seelsorger an der Uni, auch Atheist. Das passt natürlich beides nicht so gut zu einem katholischen Priester. Er war aber ein guter Zuhörer und wollte nie was anderes machen, als jungen Menschen zu einem guten Leben zu verhelfen.
Live his dream of helping people, counseling students in trying to live a good life and be a good person.
Thomas Farrick gab sein Priesteramt im Bistum Boston auf und die Universität Harvard schuf für den ehemaligen katholischen Hochschulseelsorger ein humanistisches Äquivalent. Damit gab es weltweit wohl erstmals einen nicht-konfessionellen Seelsorger an einer Universität.
Ich habe ihn kurz nach dem Studium getroffen und war so fasziniert, dass ich genau das Gleiche machen wollte wie er.
2005
wurde Greg Epstein tatsächlich sein Nachfolger. Damit folgte auf den humanistischen Hochschulseelsorger mit katholischem Hintergrund einer mit jüdischem Hintergrund. Die jüdischen Eltern von Greg Epsteins Mutter flohen aus Europa zunächst nach Kuba. Sein jüdischer Vater wuchs in New York City auf.
But my parents were both very much culturally Jewish.
Das Jüdische war bei meinen Eltern aber mehr was Kulturelles. Für meine Mutter war es wichtig, weil sie immer in Gesellschaft von Menschen war, die vor dem Antisemitismus kurz vor dem Holocaust geflohen sind. Es war aber mehr ein kulturelles Zugehörigkeitsgefühl, ähnlich wie bei meinem Vater. Er hat sich immer für Mystizismus interessiert, für ganz verschiedene Philosophien und spirituelle Ideen, um seinem Leben Sinn zu geben. Und so war es bei mir auch.
Epstein studierte asiatische Religionen und machte einen Judaistik-Master in Michigan, in Harvard einen Master in Theologie. Vor 3 Jahren wurde er sogar zum Vorsitzenden der mehr als 40 Hochschulseelsorger der unterschiedlichsten Religionen ernannt. Ausgerechnet ein Atheist ist also Chefseelsorger an der ältesten Universität der USA.
People got tremendously inflamed or impassioned.
Es gab viele Leute, die sich furchtbar aufgeregt haben. Ich habe bis heute einen meterhohen Stapel an Briefen voller Hassbotschaften nach dem Motto: Wie kann ein Atheist die Hochschulseelsorge in Harvard leiten? Aber es ist nun mal so, dass immer mehr Amerikaner mit Religion nichts anfangen können, vor allem an der Uni.
Especially in the university setting.
Für Harvard belegen das die Befragungen, die die Universität alljährlich unter ihren Neuankömmlingen durchführt. Über Jahre hinweg gaben 30-40% der neuen Studierenden an, agnostisch oder atheistisch zu sein. Greg Epstein versteht seinen Humanismus allerdings keineswegs als generelle Kampfansage an Religionen, sagt er.
Um Humanist zu sein, ist es gar nicht nötig, gegen Religion zu sein. Religionen befriedigen ja auch viele Bedürfnisse des Menschen, zum Beispiel den Wunsch nach Gemeinschaft. Und ich würde sogar sagen, nach einer sinnstiftenden Gemeinschaft, die einen Beitrag zu einem guten Leben in einer guten Welt leisten kann. Und der Humanismus will das auch, nur eben von einem säkularen, nicht religiösen Standpunkt aus.
Und so, wie er die Religionen für ihre gemeinschaftsstiftende Kraft würdigt, war es auch sein Ziel, eine erlebbare Gemeinschaft für Agnostiker und Atheisten aufzubauen. USA-weit in die Schlagzeilen brachte ihn dann auch der Versuch, im Umfeld der Universität eine Art humanistische Gemeinde zu gründen, mit Treffen immer sonntags.
People would ask me, is this a church without God?
Die Leute haben gefragt, ist das jetzt eine Kirche ohne Gott? Nein, weil mir das schon zu christlich gedacht ist. Es war eine Gemeinschaft für Atheisten, Agnostiker und ähnlich Denkende. Die Leute haben von ihrem Leben erzählt, es kamen verschiedene Redner, Philosophen, manchmal auch Religionsvertreter, wenn sie uns was Interessantes zu sagen hatten. Es gab Zeit für Meditation, Musik, Lyrik. Das hat schon Spaß gemacht. Ich glaube aber, dass solche ritualisierten Treffen nicht mehr so zeitgemäß sind für die Leute, die ja doch mehr nach ihren eigenen Maßstäben planen. Außerdem glaube ich, dass die Welt überhaupt weniger Institutionalisierung braucht. Da rede ich auch von Harvard, weil es hier doch auch sehr auf den finanziellen Status ankommt.
Im Durchschnitt kostet es umgerechnet rund 65.000 Euro jährlich, in Harvard zu studieren. Prestige hat seinen Preis und kann Zweifel aufkommen lassen, beobachtet Greg Epstein.
Hier an dieser sehr privilegierten Einrichtung kämpfen Studierende manchmal noch viel mehr mit Fragen nach dem Sinn des Lebens. Warum mache ich das, was ich hier mache, eigentlich? Soll ich nicht lieber etwas ganz anderes machen? Wie kann ich erfolgreich sein?
Greg Epstein stelle Studierenden in solchen Fällen zwei aus seiner Sicht entscheidende Fragen.
Who do they want to be? And how do they want to live?
Wer wollt ihr sein und wie wollt ihr leben? Als humanistischer Kaplan trete ich da aber nicht als unfehlbarer Experte auf. Ich sage nicht, was jetzt richtig oder falsch wäre. Das ist vielleicht auch der größte Unterschied zwischen einem religiösen und einem humanistischen Seelsorger. Aber ich bin da und kümmere mich, höre zu und begleite die Studierenden bei ihren Entscheidungen. Und oft passiert es, wenn einer bei mir rausgeht, dass dann kurz darauf jemand Neues bei mir auf der Matte steht, weil ihm der Student, der gerade bei mir raus ist, gesagt hat, hey, du solltest mit Greg über deine Probleme sprechen.
Das sei die größte Bestätigung für seine Arbeit, sagt Greg Epstein. So könne er auch über die verständnislosen Zuschriften hinwegsehen, die er als atheistischer Seelsorger nach wie vor bekomme. Zumeist von religiösen Fundamentalisten.
Ein Beitrag von Simon Berninger. Jüdischer Widerstand habe es vor allem in Osteuropa gegeben, so lautet ein verbreiteter Mythos. Den größten Aufstand gab es im April 1943 im Warschauer Ghetto, auch in den anderen Vernichtungslagern wie etwa Treblinka oder Auschwitz-Birkenau zeigte man Gegenwehr. In Deutschland jedoch hätte sich die jüdische Bevölkerung im Nationalsozialismus wie Schafe zur Schlachtbank treiben lassen. Schon seit einigen Jahren widersprechen Forschende dieser These. Der Historiker Wolf Gruner hat zuletzt in Polizeiakten Hinweise auf jüdischen Widerstand gefunden, von Protesten in der Öffentlichkeit bis hin zu Sabotageakten. Über seine Forschungsergebnisse sprach er mit Dieter Wolf.
Der Historiker Wolf Gruner forscht seit Jahrzehnten zum Thema Judenverfolgung, früher in Berlin seit 2008 als Professor für jüdische Studien an der University of Southern California in Los Angeles. Bevor er in die USA ging, nahm er sich nochmal einige Monate, um sich Berliner Polizeitagebücher genau anzusehen.
Das sind also Polizeitagebücher, Aufzeichnungen von diversen Polizeibeamten über den Tag hinaus, von 1933 bis 1945. Und als ich durch diese Polizeitagebücher durchging und nach Spuren der Judenverfolgung gesucht habe, sah ich plötzlich diesen Eintrag, halbe Seite, mit dem Titel »Politischer Vorfall«. Und dort war eine ganz kurze, knappe Geschichte, dass ein deutscher Jude aus Berlin offen auf der Straße die Judenverfolgung kritisiert hat und dafür denunziert wurde und dann festgenommen wurde.
Zu diesem Zeitpunkt, meint Wolf Gruner, hatte er schon 20 Jahre zum Thema Judenverfolgung geforscht, etliche Bücher geschrieben, ohne je über so einen Vorfall gestolpert zu sein. War das ein Einzelfall oder gab es das auch anderswo? Jetzt suchte er gezielt auch in anderen Quellen.
Ich habe in den Sondergerichtsakten in Berlin wieder Dutzende andere Fälle gefunden, andere jüdische Männer und Frauen, die auch öffentlich protestiert haben. Und dann habe ich gedacht, also da muss ich noch viel intensiver ran.
Seitdem nutzte er alle Semesterferien, jeden Europaaufenthalt, um genau dieser Frage nachzugehen. Das Ergebnis liegt inzwischen in Buchform vor, bislang nur auf Englisch. Resisters, Widerständler, wie einfache Juden in Hitlerdeutschland gegen Verfolgung kämpften. Widerstand, argumentiert Wolf Gruner, sei eben nicht nur bewaffnet oder in organisierten Gruppen zu verstehen.
Und wenn man das macht, also individuelle Handlung in diese Definition des Widerstands mit einschließt, dann erweitert das unseren Blick dramatisch, weil dann Geschichten zutage treten, die wir schon lange hätten sehen können und finden können, wir aber nie richtig gesucht haben.
Mit dieser neuen Perspektive stelle sich vieles ganz anders dar, meint Wolf Gruner.
Also noch im Krieg, also 1942, also zu einem ganz späten Zeitpunkt, als ein Großteil der jüdischen Bevölkerung schon deportiert war, also nur noch zwischen 55.000 und 60.000 Juden und Jüdinnen hier in Deutschland noch vorhanden waren, dass von diesen 1.200 im Gefängnis saßen wegen politischer Vorfälle, das heißt also Widerstandsakten.
Natürlich gab es auch in der nicht-jüdischen deutschen Bevölkerung Widerspruch und Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Oppositionelle saßen zu Tausenden in Konzentrationslagern. Vergleichsweise sei die Zahl der jüdisch Inhaftierten jedoch überdurchschnittlich hoch gewesen. Jüdischer Widerstand konnte nach Wolf Gruners Definition bedeuten, den gelben Stern nicht zu tragen oder die Zwangsnamen Sarah und Israel nicht in den Pass eintragen zu lassen, wozu Juden eigentlich per NS-Gesetz verpflichtet waren. Aber es gab auch Sabotageakte, wie den Fall des 17-jährigen Hans Oppenheimer aus Frankfurt am Main, der die Ausgangssperre für Juden systematisch ignorierte.
Und dann in der Dunkelheit, denn ganz Frankfurt war wegen der alliierten Bombenangriffe verdunkelt, auf die Angriffe der britischen Bomber wartete. Und wenn die Flugzeuge sich der Stadt näherten und ihre Bomben abwarfen und die Sirenen heulten, rannte er in der Dunkelheit zum nächsten Feuermelder und löste einen Feueralarm aus, der aber falsch war, weil er wollte die Feuerwehren von den eigentlichen brennenden Gebäuden ablenken.
Im Dezember 1940 wurde Oppenheimer von der Gestapo erwischt, nachdem er vermutlich Dutzende solcher Fehlalarme ausgelöst hatte, um die Feuerwehr abzulenken. 1941 kommt er dafür erst ins Gefängnis und wird dann nach Auschwitz deportiert, wo er 3 Tage nach seinem 20. Geburtstag stirbt. Mit diesem Perspektivwechsel durchsuchte der Historiker nun auch nochmal das Videoarchiv der US-amerikanischen Shoah Foundation. Von den über 50.000 Interviews mit jüdischen Überlebenden, die in den 1990er Jahren aufgenommen wurden, stammen etwa 1.000 von deutschen Juden. So stieß Gruner auch auf die Geschichte von Desi Gronowski aus Berlin.
Mit 16 Jahren ist sie in eines der sogenannten Umschulungslager, in denen jüdische Jugendliche auf eine Auswanderung nach Palästina vorbereitet worden sind, die Hachschara-Lager, im westdeutschen Urfeld gezogen und hat dort 1938 landwirtschaftliche Ausbildung bekommen.
Im Interview der Shoah Foundation beschreibt Gronowski einen Überfall der SA auf ihr Auswanderungslager während des Novemberpogroms 1938, als sie ein SA-Mann mit einem Messer bedrohte.
Well, I'd learned a little trick. Ich hatte so einen Trick gelernt, meinen Kopf jemanden in den Magen zu rammen. So versuchte ich mich zu wehren und trat gegen seine Beine. Er war nicht so groß und ziemlich jung. Irgendwie schaffte ich es, ihm das Messer zu entwenden und stach damit auf ihn ein. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe.
Ein Trick, den sie 2 Jahre vorher in einem Selbstverteidigungskurs gelernt hatte. Mit Glück entkamen sie und ihre Freunde so dem Angriff. Am nächsten Tag meldete sie sich bei der jüdischen Gemeinde in Köln, mit deren Hilfe sie im Dezember 1938 noch auf einen Kindertransport nach England kam. Nach dem Krieg heiratete sie einen Amerikaner und lebte bis zu ihrem Tod 2005 in Los Angeles. Sie selber hat im Interview nicht von Widerstand gesprochen, aber genau das sei es eben gewesen, sagt Wolf Gruner. Wie in hunderten anderen Fällen auch, auf die er bei seinen Recherchen gestoßen ist und in seinem Buch dokumentiert. Die deutsch-jüdische Geschichte während des Nationalsozialismus, meint der Historiker, müsse wirklich ganz neu gedacht werden.
Generell existiert dieses Bild, dass Juden sich wie Schafe zur Schlachtbank führen, das ist ein sehr bequemes Bild. Weil das nimmt Schuld weg von den Tätern, weil die haben es ja mit sich machen lassen. Aber wenn man denkt, dass das nicht so stimmt, dann ist das auch eine viel kompliziertere Geschichte.
Dieter Wolf berichtete. Seit 2016 gibt es den Rheingauer Klostersteig und der führt durch eine Kulturlandschaft, die seit vielen Jahrhunderten von Klöstern und Abteien geprägt ist. Klöster sind nach wie vor spirituelle Orte, wo man sich besinnen kann und Ruhe findet. Doch gleichzeitig müssen moderne Klöster ihren Erhalt finanzieren, etwa indem sie Touristen bewirten und beherbergen. Wie gehen die Klöster am Rheingauer Klostersteig mit diesem Spannungsfeld Spiritualität versus Tourismus um? Dieser Frage ist Peter Kaiser nachgegangen.
Wir sind hier im sogenannten Kabinettkeller. Der Kabinettkeller als solches ist ein wunderbarer Bau, ein typisches Beispiel für die späte Romanik, im Jahr 1200 fertiggestellt und unverändert bis heute. Und deswegen stehen hier ganze Batterien historischer Holzfässer.
Julius Wagner ist Vorsitzender der Stiftung Kloster Eberbach. Gern führt er durch die alten Säle des vom heiligen Bernhard von Clairvaux 1136 gegründeten Kloster Eberbach, der ersten Station des im Jahr 2016 vom Land Hessen eingerichteten Rheingauer Klostersteigs. Der führt über 30 Kilometer inmitten des Rheingaus zu 6 zum Teil noch aktiven Klöstern. Jetzt vergisst Julius Wagner nicht zu erwähnen, dass der Kabinettkeller einst als klösterlicher Speisesaal, Refektorium im Film Der Name der Rose, diente. Das Kloster selbst war aber auch Drehort für die Serie Game of Thrones und anderer Filme. Und das Kloster hat ein eigenes Weingut.
Wein ist hier ein durchgehendes Thema und zwar ohne Unterbrechung, trotz aller historisch bedingten Verwerfungen, die es hier so gab. Das Weingut Kloster Eberbach ist das größte deutsche Weingut insgesamt.
Das Kloster ist gepflegt und mit Hotel, Tagungsräumen sowie Klosterschenke bei rund 350.000 Besucherinnen und Besuchern jährlich natürlich auch touristisch orientiert. Man ist sich der Diskrepanz des sakralen Ortes einerseits und touristischer Attraktion andererseits bewusst, sagt Julius Wagner.
Das ist ein ganz kraftvolles Spannungsfeld. Es geht aber darum, man muss ein bisschen steuern. Ne? Wir wägen genau ab, welche Formate, welche Typen von Veranstaltungen machen wir, lassen wir hier zu. Da ist der Spielraum durchaus weit, aber es geht uns immer darum, dass der Würde des Ortes angemessene Dinge hier stattfinden.
Die Würde des Ortes, die schließt auch nicht die aktuelle Playmobil-Ausstellung aus, sagte Stiftungsvorsitzender.
Wenngleich wir immer wieder eine Diskussion durchaus auch mit Gästen haben, die mit Unverständnis darauf reagieren, dass jetzt hier eine Spielzeugausstellung stattfindet. Dieses Unverständnis kann ich nachvollziehen, weil man erstmal so eine Erwartungshaltung hierher mitbringt. Demgegenüber betone ich immer in aller Behutsamkeit, wir sind ein profanierter Ort. Seit 1803 ist dieser Ort säkularisiert. alleine nur, weil man einen Ort restauriert, kommen noch lange nicht die Menschen. Oder um es mit den Worten der Denkmalpflege zu sein, das Denkmal muss lebendig sein.
Ich bin in der Wallfahrtskirche der heiligen Hildegard von Bingen. Es ist eine sehr große Kirche. Die Kirche lädt dazu ein, sich mit dem Leben der Hildegard von Bingen auseinanderzusetzen.
2 Tage schon macht die Cottbusserin Beate hier auf dem Rheingauer Klostersteig eine Auszeit. Erst Kloster Eberbach, dann jetzt die 2. Station, die Abtei St. Hildegard. Beate schaut sich auch die Wallfahrtskirche der Hildegard von Bingen an.
Einerseits werden hier ihre Reliquien aufbewahrt. Also man spricht hier in der Broschüre vom Haupt, von der Zunge und vom Herz. Das ist in einem goldenen Schrein direkt auf einem Podest. Was mir noch auffällt, ist, dass auf der anderen Seite die Glasfenster haben ganz andere Motive. Das sind die Visionen, die Hildegard von Bingen hatte. Zum Beispiel ist unter diesem Glasfenster, wo diese Kräuter abgebildet sind, ein kleiner Ständer, wo man sich Bonbons rausnehmen kann, um einfach diese Erfrischung oder diese Wirkung der Kräuter so ein bisschen zu symbolisieren.
Ja, galten immer schon als Ausflugsziel, als Pilgerziel für Menschen, die auf den Spuren der heiligen Hildegard unterwegs sind. Wir haben ungefähr 150.000 Menschen im Jahr, die auf verschiedensten Wegen zu uns kommen,
sagt Benediktinerin Schwester Philippa von der Abtei St. Hildegard, in der 37 Benediktinerinnen heute leben. Seit vor 8 Jahren der Rheingauer Klostersteig initiiert wurde, sorgten sich die Schwestern zunächst, ob die Besucherinnen und Besucher die Gottesdienste und Stundengebetszeiten hier stören könnten. Doch
ganz im Gegenteil, wir freuen uns, wenn die Menschen zu uns kommen, unsere Kirche besuchen, sich still in diesen Raum hineinbegeben, vielleicht auch mit uns zusammen das Stundengebet beten. Das alles ist für uns ein Teil der benediktinischen Gastfreundschaft.
Natürlich sei der Klostersteig eine touristische Einrichtung, betont die Ordensschwester, das dürfe man nicht vergessen. Hier gibt es einen Klostershop, ein Klostercafé und natürlich auch ein Gästehaus. Dazu Kräutertage, Wandertage mit Eseln, Ora et Labora, Wochen im Weinberg, Hildegard-Seminare und anderes mehr. Doch der Steig wende sich an Menschen, die ohnehin ein besonderes Interesse an Klöstern haben.
Denn sie wandern ja vom Kloster Eberbach über unsere Abtei bis nach Marienhausen. Insofern setzen wir da ein gewisses Interesse schon voraus.
Auch etwas weiter dann, im Kloster Marienthal, das seit 150 Jahren von Franziskanern betrieben wird und in dem sich die älteste Klosterdruckerei der Welt befindet, empfindet man den Rheingauer Klostersteig nicht als Belastung. Organist Christopher Klein aus Marienthal sagt:
Wir haben es heute mit einem eher Individualtourismus, sag ich mal, Individualwallfahrern zu tun. Und jetzt kommen diese Menschen den Klostersteig oder auch den Rheinsteig, beide laufen direkt hier an der Kirche vorbei, kommen nach Marienthal und finden dort jeder auf seine Weise auch was Besonderes.
Franziskaner Paul Waldmüller fügt an:
Hier ist mit Ort der Ruhe, der Besinnung, des Auftankens, der Erholung, Geist, Leib und Seele.
Der Rheingauer Klostersteig, vorgestellt von Peter Kaiser. Und damit geht für heute unsere Sendung aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Die Redaktion hatte Luisa Mayer, und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Kommen Sie gut durch den Tag. Bei uns geht's jetzt weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Sprechstunde mit meinem Kollegen Martin Winkelheide. Musik.